Geschichtsmomente, der Podcast vom Kulturlabor Hochsauerlandkreis.
Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Geschichtsmomente. Hier erzählen euch die Museen und Heimatstuben des Hochsauerlandkreises spannende Details zu historischen Fragen aus der Region. Mein Name ist Nelja Lührs und heute geht es um das Thema des Bergbaus im Sauerland. Mit diesem Thema beschäftigen sich viele Museen und Heimatstuben der Region, wie zum Beispiel das Sauerländer Besucherbergwerk in Ramsbeck und das Schwerspatmuseum in Dreislar. Von beiden Häusern werden wir gleich auch die beiden Museumsleiter kennenlernen. Doch zunächst einmal die Frage, seit wann wird in Deutschland eigentlich Bergbau betrieben? Bereits ab dem 12. Jahrhundert wurde deutschlandweit im Bergbau gearbeitet. Teilweise belegen geologische Funde noch einen früheren Einstieg. Schon im Mittelalter hat man erkannt, dass die Bodenschätze nicht unendlich verfügbar sind und vom Staat mit einem sogenannten Bergrecht gut überwacht werden müssen. Am meisten wurde Steinkohle abgebaut, da sie zur Zeit der Industrialisierung und im Zweiten Weltkrieg als Hauptenergieträger für Dampfmaschinen, Schiffe und Züge galt. Gerade das Ruhrgebiet profitierte von einem Steinkohleabbau. 1957 zählte die Region ca. 500.000 Mitarbeiter in der Steinkohleindustrie. Im Sauerland gab es unterschiedliche Bergwerke, die Blei, Zink, Eisenerz, Schiefer, Schwerspat und weitere Bodenschätze abgebaut haben. Meist wurden sie mit der Ruhrtalbahn zur Weiterverarbeitung ins Ruhrgebiet abtransportiert. Angefangen hatte der Abbau in der frühen Neuzeit in Ramsbeck und weitete sich anschließend auf die anderen Gebiete im Sauerland aus. Näheres hierzu erzählt uns die Museumsleiterin des Sauerländer Besucherbergwerk in Ramsbeck, Friederika Ihling.
Also abgebaut worden ist Blei, Silber und Zink. Zink konnte man erst so ab dem 16., 17. Jahrhundert benutzen, weil es die Möglichkeiten der Verhüttung, der Weiterverarbeitung da noch nicht so weit entwickelt waren. Die ersten Spuren lassen sich so bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen im Bastenberg, die ersten Bergbauspuren. Aber wirklich einen schriftlichen Beleg gibt es erst aus dem 16. Jahrhundert.
Während Ramsbeck sich auf die Förderung von Blei und Zink konzentrierte, wurde in Bredela Eisenerz und in Holthausen Schiefer abgebaut. Auch in Dreislar suchte man nach Metallerzen, fand jedoch das für die chemische Industrie wertvolle Baryt, umgangssprachlich auch Schwerspat genannt. Was genau das ist, erzählt uns der Museumsleiter des Schwerspatmuseums in Dreislar, Franz Josef Mönkselhaus.
Also Bariumsulfat, das ist Barium mit Schwefel und Sauerstoff. Barium kommt aus dem Griechischen und heißt schwer, daher der Name auch Schwerspat. Und das ist also in Dreislar abgebaut worden. Zunächst erstmal im Tagebau und dann anschließend auch dann unter Tage. Der Schwerspat ist im Grunde genommen durch heiße Flüssigkeiten entstanden, die aufgestiegen sind aus dem Erdinneren in Hohlräume. Durch verschiedene Prozesse kühlt das ja wieder ab. Und dann sinkt das wieder ab, wenn das nicht mehr ganz so heiß ist, und kommt immer wieder oben nach. Also im Grunde genommen ist es so entstanden, dass immer wieder heiße Flüssigkeit aufsteigt und wieder absteigt. Also Baryt wurde erstmalig sozusagen als Anwendung brauchbar für Fotopapier zum Beispiel, schon in früheren Jahren für schwarz-weißes Fotopapier, was durch das Baryt, mit Baryt also im Grunde genommen ein bisschen versiegelt wurde und dadurch eine Haltbarkeit von ca. 100 Jahren hatte. Die große Nutzung kam dann aber erst so im Anfang des 19. Jahrhunderts. Durch die Entdeckung der Röntgenstrahlen hat man also Baryt genommen, verflüssigt, um Untersuchungen durchzuführen, weil Baryt strahlensicher ist, konnte man also bei Untersuchungen vom Magen-Darm-Trakt hat man also im Grunde genommen diese Flüssigkeit geschluckt und konnte dadurch auf dem Röntgenbild erkennen, ob das alles richtig noch in Ordnung ist und nichts irgendwo rausläuft, wo es nicht rauslaufen darf. Dann später wurde es dann häufig genutzt in der Autoindustrie. Vorwiegend wird es aber genutzt bei Tiefbohrungen als Schmiermittel. Wird es eingesetzt durch die hohe Dichte, hat das eine ziemlich große Schmierfähigkeit und verdichtet sozusagen auch ein bisschen dieses Bohrloch, stabilisiert das, damit es nicht wieder einstürzt.
Der Beruf eines Bergbauarbeiters war damals ein gut bezahlter und damit häufig gewählter Beruf, der von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Um die Versorgung der Familie aufrechtzuerhalten, nahmen die Väter meist ihre Söhne mit in den Stollen und bildeten sie auf ihrer eigenen Position aus. Denn zum Bergmann wird man geboren, hieß es. Der Abbau im Stollen verlief ab dem Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert immer gleich. Die Einfuhr in das Bergwerk erfolgte mit der Grubenbahn. Diese beförderte alle Mitarbeiter auf die oberste Stollenebene. Von dort ging es mit fest installierten Fahrstühlen, sogenannten Förderkörben, die mit Hand betrieben wurden und später auch mit Dampfmaschinen, in die unteren Stollenebenen von bis zu 1000 Metern Tiefe. Mit speziellen Werkzeugen ausgestattet, machten sich die Arbeiter auf dem Weg zu ihrer Position in den Stollen.
Ja, die Ausstattung war halt eben wie bei Bergleuten üblich, mit natürlich der Sicherheitskleidung, mit Sicherheitsschuhen, Stiefeln natürlich deswegen, weil ja viel Wasser unter Tage ist. Den Helm, den obligatorischen, mit der Leuchte.
Ja, das hat sich halt über die Jahrhunderte auch nach und nach entwickelt. Also so in der letzten Betriebsphase, in den 60er, 70er Jahren, da sah ein Bergmann schon so aus, wie man sich den auch vorstellt, mit Stiefeln und einer Arbeitshose, mit einer entsprechenden Jacke, einem Helm und einer Lampe und entsprechenden Werkzeugen. Das waren dann auch Maschinen, Bohrhämmer und Ähnliches. Wenn man dann jetzt in den Jahrhunderten weiter zurückgeht, dann waren das ja noch sehr einfache Werkzeuge und auch Kleidungsstücke. Man hat dann schlussendlich ja die ausrangierte Alltagskleidung dann auch unter Tage getragen. Man hatte keinen Helm, sondern vielleicht einen Hut oder eine Kappe aufgesetzt, um sich so ein bisschen vor dem Schmutz zu schützen. Und hatte dann zu dem Zeitpunkt auch nur rein mechanische Werkzeuge, also Schlegel und Eisen, irgendwelche Schremmspieße und Schwimmel und solche Dinge, aber ja, wirklich Maschinen, das kam dann erst später. Also man muss immer ein bisschen gucken, in welcher Zeit bewegt man sich. Es gab schon welche, die dann auch für die Suche nach der nächsten Erzader zuständig waren. Das waren die Markscheider. Dann gab es natürlich Leute, die sich auch mit der Elektrik beispielsweise auskannten oder auch die mit dem Stollenbau. Das war jetzt auch durchaus eine etwas kompliziertere Geschichte. Und es gab dann halt diejenigen, die wirklich den Erzabbau gemacht haben. Es gab welche, die sich um technische Anlagen wie die Grubenbahn gekümmert haben. Das waren dann eher Schlosser. Das waren schon auch spezialisierte Berufe. Und das hat sich natürlich dann auch über die Jahre verändert. Also je später quasi die Betriebszeit, desto spezialisierter waren diese Berufe dann auch.
Es war der erste Beruf, in dem unabhängig von Tages- und Nachtzeiten in Schichtarbeit von jeweils 8 Stunden gearbeitet wurde.
Zunächst hat man im Tagebau abgebaut. Das war natürlich etwas anstrengender, weil man auch noch gar nicht die Gerätschaften hatte. Also im Tagebau war es so, dass sie 2 Schichten gearbeitet haben, immer zu je 6 Leuten, die dann 8 Stunden gearbeitet haben, 6 Tage die Woche. Später ging es dann natürlich unter Tage. Da wurden dann auch andere Werkzeuge eingesetzt, zum Beispiel so Bohrhammer, die mit Pressluft betrieben wurden. Zunächst noch ohne eine Stützhilfe, das heißt also der Bergmann musste dieses schwere Gerät halten und an der Wand bohren. Später kamen dann natürlich durch die Fortschreitung der Technik, wurden die Geräte natürlich immer besser und dann war die Arbeit natürlich nicht mehr so schwer.
Jedoch war der Alltag eines Bergbauarbeiters zur damaligen Zeit nicht ganz ungefährlich. Der Beruf war schon immer mit starken gesundheitlichen Folgen und einem hohen Verletzungsrisiko verbunden. Im Stollen herrscht eine dauerhafte Dunkelheit. Es ist eng, staubig, heiß und die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Neben einer Staublunge, die eine typische Krankheit in der Branche ist, sind die Arbeiter von einer hohen Einsturzgefahr betroffen. Wenn ein Stollen einstürzt, hat das katastrophale Folgen für die gesamte Mannschaft. Allein die Einfahrt ins Bergwerk ist ein risikoreiches Unterfangen, da sämtliche Konstruktionen ständig den großen Belastungen und äußeren Umständen unter Tage ausgeliefert sind. Gerissene Seile am Förderkorb verursachten zum Beispiel das Unglück in Bochum-Weitmar 1917, bei dem 41 Bergleute ums Leben kamen. Friederika Ihling und Franz Josef Mönzelhaus verraten uns, welche Unfälle im Bergbau im Sauerland vorkamen.
Ja, Bergbau war schon auch ein Beruf, der Gesundheitsgefahren mit sich brachte. Das waren Muskel- und Gelenkerkrankungen durch die schwere Arbeit an den Maschinen und schwere Heben und solche Dinge. Dann der Lärm unter Tage ist eine Gefahr. Die Maschinen waren einfach auch sehr laut. Dann Gefahren halt durch die Stäube, die Moment, wo man angefangen hat auch zu bohren mit Bohrmaschinen und dann noch keine wassergespülten Bohrmaschinen hatte, dann war einfach die Staubentwicklung extrem hoch und diese Stäube waren sehr ungesund, wenn man die eingeatmet hat. Genau, das waren einfach so die Hauptgefahren, denen man ausgesetzt war und natürlich Unfälle jeder Art. Sagen wir, alltägliche Verletzungen waren, dass man sich an Händen und Füßen irgendwelche Quetschungen zwischen Grubenwagen, in Maschinen, im Gestein irgendwo zugezogen hat, dass man irgendwie vielleicht auch mit dem Kopf irgendwo angestoßen ist, solche Dinge, dass man sich vielleicht auch verhoben hat und sowas, das kam halt dann durchaus vor. Und halt eben diese schleichenden langfristigen Erkrankungen an den Lungen, Vergiftungserscheinungen von Blei, das hat es halt schon auch gegeben.
Ja, leider gab es auch Unfälle im Stollen, natürlich kleinere Unfälle, die natürlich überall passieren, aber leider gab es auch drei schwere Unfälle, bei denen drei Bergleute zu Tode gekommen sind. Da ist also Material oben von der Decke, das sozusagen das sogenannte Hangende, hat sich gelöst und hat dann ja, die Bergleute erschlagen. Und da hat dann auch diese Schutzausrüstung nichts mehr genutzt.
Auch die Luft im Stollen ist nicht die beste. Es handelt sich dabei mehr um ein Luft-Gas-Gemisch, angereichert durch Methan und CO2. Bereits ab dem 16. Jahrhundert wurden Belüftungssysteme entwickelt, um im Stollen eine sogenannte Bewetterung zu ermöglichen. Das heißt, die Gänge stetig mit frischer Luft zu versorgen. Passiert das nicht, kann die Luft schnell kippen und gesundheitsschädlich oder sogar gefährlich werden. Man spricht von Mattewetter bei niedriger Sauerstoffsättigung und hohem Methan- oder CO2-Gehalt, giftige Wetter beim Auftreten von Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff oder Stickoxid sowie von schlagende Wetter, wenn der Methangehalt in der Luft so hoch ist, dass ein Funke zur Explosion ausreicht. Zusätzlich zur Luftsituation herrschen im Stollen meist hohe Temperaturen. Das Wetter an der Erdoberfläche hat lediglich bis 25 Meter Tiefe noch Einfluss auf die Temperaturen im Boden. Danach wird es pro 30 Meter 1 Grad wärmer, weshalb auf 1000 Meter Tiefe bereits 45 Grad herrschen.
Irgendwo läuft im Besucherbergwerk immer Wasser. Oder im Bergwerk sowieso. Also das Thema Wasserhaltung ist ja neben der Belüftung einer der wesentlichen im Bergbau, dass das gelöst werden muss. Wenn ich ein Bergwerk baue, dann sind das so zwei der wesentlichen Elemente. Wie kriege ich das Wasser raus? Das, gerade wenn ich unterm Grundwasserspiegel unterwegs bin, dass mir dann halt die Bereiche nicht absaufen. Oder halt dann, wie kriege ich frische Luft, gute Wetter ins Bergwerk rein. Und das kann ich entweder mit großen Lüftern machen oder halt eben auch, dass ich den natürlichen Wetterzug nutze. Das ist quasi so die Kaminwirkung der Außentemperatur, Temperatur im Berg, dass quasi dann die Luft ja in den Berg reinzieht und man dann über Wetterschächte, Wettertüren dann durchs Bergwerk halt einen Wetterzug erreicht.
Als bereits vorhandene Belüftungssysteme nutzte man auch die Schächte, mit denen das abgebaute Material aus dem Berg befördert wurde. Die abgebaute Ware wurde anschließend auf einen Schlitten oder eine Lore geladen, die von Schleppern mit Seilen aus dem Schacht gezogen wurden. Eine Ladung konnte dabei zwischen 60 und 100 Kilo schwer sein. 1850 wurde erstmals ein Pferd für das Ziehen der Ladung eingesetzt. Auf breiten Hauptwegen konnten sie bis zu 20 Förderwagen ziehen, was die Arbeit von 3 bis 4 Schleppern ersetzte.
Ich finde es immer Wahnsinn, welche Logistik einfach unter Tage notwendig ist, um alles das, was man braucht, jeden Träger, jede Schraube, jede Maschine, jeden Hammer, jede Glühbirne, die muss man ja reinfahren. Und man muss sich mitunter ja auch überlegen, wie mache ich das hier unten, wie werde ich auch mit den Bedingungen fertig. Es ist ja auch sehr feucht hier unten, das heißt alles, was irgendwie Metall ist, korrodiert recht schnell. Man muss halt auch bei Feuchtigkeit und Elektrik ja immer ein bisschen aufpassen, dass man das dicht hat. Also das sind schon auch Dinge, wo man für den Bergbau immer so eine besondere Lösung sucht. Aber ja, man muss immer ja auch den Querschnitt von Stollen und Schacht berücksichtigen. Und hinten bei der großen Fördermaschine, die hat einen Trommeldurchmesser von, ich glaube, 4,10 Meter oder so. Ja, die musste man, die passt halt auch nicht ganz rein. Die musste man dann halt, oder auch der Bohrwagen oder so, die musste man dann in Einzelteile zerlegen und Untertage dann wieder zusammensetzen. Man muss die gesamte Infrastruktur auch erstmal bereitstellen. Schlussendlich ist ja in einem Bergwerk eine Art Fabrik Untertage. So, und genauso muss man hier dann auch erstmal gewisse Infrastruktur für die Förderung, für den Transport, für eben Entwässerung, Belüftung, Druckluft, Strom, das muss ich ja auch erstmal in gewisse Bereiche reinbringen, damit ich dann nachher in anderen Bereichen dann wirklich anfangen kann, Erz zu fördern oder was ich halt gerade auch fördern.
Das Material wurde transportiert. Natürlich war die Anbindung ans Ruhrgebiet oder auch an die Binnenhafen, also Duisburg, war das natürlich eine Grundvoraussetzung, um überhaupt Bergbau da betreiben zu können. In den ersten Jahren, Anfang des 19. Jahrhunderts, hatte man sogar begonnen, eine Eisenbahnstrecke zu bauen. Also das Material wurde ja in Dreisler abgebaut und wurde in Hallberg-Liesen. Da war eine direkte Bahnanbindung damals schon. Da wurde das Material aufbereitet und von dort aus dann halt eben transportiert an die weiteren Abnehmer oder zur weiteren Verarbeitung. Und man hatte damals schon eine Bahnstrecke, hatte man schon angefangen zu bauen, die von Dreisler Richtung Liesen gehen sollte. Aufgrund der Kostensteigerung und der Inflation musste man das Ganze abbrechen. Da waren bis zu 1000 Leute beschäftigt an dieser Baustelle. Dann ist es dann ab 1957 ist extra eine Straße gebaut worden von Dreisler nach Liesen. Und da ist das dann über LKWs nach Liesen transportiert worden. Da ist es dann verarbeitet worden, dann auf die Bahn nach Dortmund in den Hafen, von dort aus dann mit dem Schiff, Binnenschiff nach Duisburg, wo es dann in alle Welt transportiert worden ist.
Eben die Geschichte reicht ja über viele Jahrhunderte durch und da gab es immer mal Phasen, da ging es sehr gut und da war der Bergbau auch prosperierte hier. Dann gab es aber auch immer wieder Phasen, da war es eher mau. Das hängt natürlich auch mit den, sag ich mal, gesamten politischen, gesellschaftlichen Kontext drumherum. Im Dreißigjährigen Krieg war natürlich ja auch ein bisschen eher schwierig oder in anderen Kriegsphasen oder wirtschaftlichen Krisen. Es gab dann aber auch Boomphasen, beispielsweise das berühmte Sauerländer Kalifornien. Das war so in den 1850er Jahren. Da hat sich hier der Marquis de Sassenay ein Unternehmer und ja, auch so ein ziemlicher Windbeutel wahrscheinlich, wollte ein großes Bergbauimperium aufbauen, hat da auch gerade über Börsenspekulationen viel Kapital hierhin gezogen und Leute zum Investieren bewogen, auch so ein bisschen, indem er geschummelt hat und den Erzanteil und den Silberanteil hier im Erz nach oben gefuscht hat. Und es hat sich dann halt herausgestellt, die versprochene Ausbeute eigentlich gar nicht zu bewerkstelligen war, weil man zwar Aufbereitungsanlagen aufgezogen hat über Tage, man hat Magazine gebaut, man hat Dörfer wie Heinrichsdorf oder Andreasberg aus dem Boden gestampft, man hat Bergleute angeworben aus Sachsen, aus dem Harz, um das hier richtig groß aufzuziehen. Was man in dem Ganzen aber so ein bisschen vernachlässigt hat, ist eigentlich zu gucken, okay, wo können wir eigentlich jetzt als nächstes Erz abbauen und das Bergwerk eigentlich weiter auszubauen und die Förderung voranzutreiben. Und da ist dann innerhalb von 2-3 Jahren die Blase geplatzt und das Ganze in sich zusammengefallen. Das war für die Familien, die dann hier Arbeit und Lohn und Brot gesucht haben, war das dramatisch, weil die standen dann plötzlich vorm Nix. Und die Konsolidierungsphase, die danach kam, war natürlich auch ein harter Sparkurs, wo dann einfach auch Arbeitsplätze dann radikal wieder abgebaut worden sind, um die Grube weiter zu betreiben. Das war schon, das war einfach ein Investitionsbetrug. Und diesen Marquis hat man dann auch nie wieder gesehen, der war dann plötzlich weg.
Ab den 1960er Jahren gab es den ersten großen Einbruch des Absatzmarktes für Steinkohle in Deutschland. Für den Antrieb von Maschinen in der Industrie und dem Heizen von Wohnungen wurden effizientere Alternativen wie Erdöl, Erdgas und Atomenergie eingesetzt. Außerdem war der Abbau von Bodenschätzen im Ausland viel günstiger und wurde daher lieber importiert als im eigenen Land gefördert. Das Ruhrgebiet traf der Einbruch besonders hart. 2018 schloss das letzte Steinkohlebergwerk, womit der Ausstieg aus dem Steinkohleabbau für Deutschland besiegelt war. Bergbau im Allgemeinen existiert noch genügend in Deutschland, wie beispielsweise der Braunkohleabbau oder die Förderung von mineralischen Rohstoffen wie Lithium, Zinn und Kobalt. Der heutige Beruf eines Bergbauarbeiters verläuft mittlerweile zum Glück unter strengen Umwelt- und Arbeitsschutzaspekten, was das Unfallrisiko erheblich senkt. Doch existieren weiterhin die Probleme von einem erhöhten Lungenkrebsrisiko bei den Arbeitern sowie kontaminiertes Trinkwasser und Gebäudeschäden im näheren Umkreis der Abbaugebiete durch die stetigen Sprengungen im Bergwerk. Der Bergbau im Sauerland wurde ebenfalls weitestgehend eingestellt. Das Bergwerk in Dreislar war irgendwann ausgeerzt, das heißt, es gab kein brauchbares Material mehr zum Abbauen. Daher wurde das Werk geschlossen und die Stollen zugeschüttet. In Ramsbeck hingegen wären noch genügend Erzvorkommen da gewesen, jedoch ließ die gesamtwirtschaftliche Lage die Aufrechterhaltung des Betriebs nicht mehr zu. Näheres erzählt Friederika Ihling.
Wir sind jetzt seit genau 50 Jahren Besucherbergwerk und also 1974 im Januar hat man hier die letzte Schicht gefahren. Das war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, dass hier kein Erz mehr vorhanden gewesen wäre. Also irgendwo hier im Berg gibt es durchaus noch Erzvorkommen. Das Problem war damals die gesamtwirtschaftliche Lage. Der Weltmarktpreis für Blei und Zink war zu dem Zeitpunkt und die Wechselkurse für die Börse in London, wo das gehandelt wurde, waren so mies, dass sich schlussendlich der Abbau hier vor Ort nicht mehr wirtschaftlich rentiert hat. Also die Kosten waren einfach gegenüber dem Gewinn zu groß. Und so hat sich das wirtschaftlich nicht mehr gelohnt, hier weiterzumachen. Man hat 1974 auch hier den Betrieb so erstmal nur eingestellt und nicht, dass man gesagt hat, okay, wir schließen das hier für immer, sondern man hatte schon die Hoffnung, ja, wir machen jetzt nochmal Probebohrungen und wir gucken nochmal, ob wir hier vielleicht noch größere Bereiche sind, wo vielleicht auch man besseres Erz gewinnen kann und wir kommen wieder. Das hat sich dann erst so in den Jahren dann rausgestellt, dass es wohl nichts mehr werden wird. Und das Besucherbergwerk hat man dann halt im Sommer 1974, also quasi direkt nach Schließung hier eingerichtet, auch so ein bisschen als Zwischennutzung und um einfach dem Dorf eine neue Zukunft zu geben.
Das Schwerspatmuseum, was dann sozusagen errichtet wurde, als bekannt war, dass das Bergwerk schließt, gibt es seit 2008. Normal ist Schwerspat kein Grund, um ein Museum rauszumachen, aber in Dreislar gibt es die Besonderheit, dass bei der Entstehung dieses Schwerspates bestimmte geologische Prozesse stattgefunden haben, die nur in Dreislar stattgefunden haben und die dadurch sozusagen diesem Schwerspatstein ein ganz besonderes Aussehen und eine ganz besondere Zusammensetzung geben. Und die gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Und das war dann auch ein Grund, das Museum da zu errichten. Das Museum beinhaltet eine Ausstellung dieser Steine im Informationsbereich zur Geologie. Und seit neuestem haben wir auch ein interaktives Spiel, das ist Mission Baryt. Da kann man dann also ausgestattet mit einem Tablet, mit einer Infrarotlampe, mit einem Teleskopspiegel und noch anderen Utensilien auf Schatzsuche gehen, wo man dann also das Museum geht und verschiedene Fragen und Rätsel löst und am Ende den Schatz zu finden. Ist also ein Spiel für Erwachsene mit Kindern, für Kinder. Und das wird jetzt genutzt, um einmal dem Besucher das Museum näher zu bringen und natürlich auch Schwerspat und auch den Bergbau näher zu bringen.
Neben den beiden hier vorgestellten Museen gibt es noch weitere Häuser in der Museumslandschaft des Hochsauerlandkreises, die sich mit dem Thema Bergbau befassen. Wie zum Beispiel das Schiefer- und Bergbaumuseum in Holthausen, das Heimatmuseum Wulmeringhausen und das Museum Alte Kornbrennerei in Sundern. Viele Dörfer im Sauerland finanzierten sich damals mit dem Industriezweig des Bergbaus und sind dadurch in ihrer Einwohnerzahl gewachsen. Was aus den Orten heute geworden ist und wie sich der Bergbau in den einzelnen Regionen entwickelt hat, erfahrt ihr bei einem Besuch dieser Museen. Und damit endet die erste Folge des Podcasts Geschichtsmomente. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein für einen neuen Geschichtsmoment aus dem Sauerland.